given up. Every reason that's not enough is falling, falling at your feet. Every band, elastic limit. Every race when there's nothing in it. Every winner that's lost a ticket is falling, falling at your feet.
Ja, hallo, hier ist Fidice Herrschaft heute mit einer Axiom-Sendung und zu Gast in dieser Sendung ist Werner Konitzer, ein Philosoph und auch Germanist. Nein, nicht wirklich. Und zwar sprechen wir heute über einmal das Buch Sprachkrise und Verbildlichung und dann auch das weitere Projekt Medienphilosophie, eine Habilitationsschrift, und versuchen dann auch am Ende der Sendung auf das aktuelle Projekt von Werner Konitzer hier am Fritz-Bauer-Institut einzugehen. Und zwar geht es da um Moral im Nationalsozialismus. Um jetzt einzusteigen in das Gespräch, du kannst auch gerne schon mal Hallo sagen.
Ja, hallo.
Okay, dann machen wir gerade mal den Hörtest. Um eben einzusteigen, möchte ich eigentlich einen kurzen Ausschnitt aus Sprachkrise und Verbildlichung vorlesen, und zwar Sprachkrisen. Und eine Frage ist natürlich, wie kommen Sprachkrisen zustande? Und spricht Werner Konitzer davon, dass es eine Blütezeit solchen Sprechens und sein Verstummen gegeben hat, oder dies tritt zuweilen auf in Situationen, in der den einen die Weise des Sprechens und anderen sogar die Sprache selbst den weiteren Fortgang des Gesprächs zu behindern scheint. Immer mehr scheint es dem Einzelnen, als verstelle die Sprache den Weg zum Verständnis des anderen, anstatt ihn zu ebnen. Es ist, als redeten alle nur noch in Rollen. Die Versuche zur Verständigung werden halbherzig, sie tragen schon das Stigma der Resignation. Einige glauben nun, dass die Sprache sich in einer solchen Situation in ihrem wahren Charakter zeigt. Denn in dem Moment, in dem die gewohnten Ausdrücke alt geworden sind, in dem die Geflogenheiten und Erwartungen, die mit ihrem Gebrauch wie selbstverständlich verbunden waren, willkürlich und fremdartig wirken, werden die alten Redewendungen gleichsam mehrdeutig, zeigen sich in einem neuen Licht. Das Gewebe der Assoziation, jenes Netz von Verbindungen, in das sie eingebettet waren und in dem sie funktionierten, ist gerissen. Aber nur, um den Blick auf weitere, bisher unbekannte Netze möglicher Assoziationen preiszugeben. So zeigt sich der schier unerschöpfliche Reichtum möglicher Gedankenverbindungen, den die Sprache bereithält. Die starre Ordnung des Sprechens schien sie verdeckt zu haben. In solchen Augenblicken erscheint das vernünftige Gespräch als Ordnung, die die wahren Fähigkeiten der Sprache einschnürt, als Unterdrückung ihrer eigentlichen Kraft. Die Sprache war angekettet an den Zwang eines Sinns und einer Wahrheit. Jetzt, da sie ihn verliert, zeigt sich erst ihr Wesen. Es waren also für dich bestimmte Erfahrungen, die dazu geführt haben, die Sprache zu thematisieren, oder dass es eben gerade in der heutigen Philosophie und Linguistik sehr wichtig geworden ist, die Sprache, also die Wende zur Sprache auch zu thematisieren. Und dies aus einem Geschehen heraus zu verstehen. Könntest du dieses Geschehen noch näher skizzieren?
Also das Buch ist 92 erschienen, und ich habe angefangen, an dem Buch zu arbeiten Anfang der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre. Und die Erfahrung, um die es da geht, sind eigentlich zwei verschiedene Erfahrungen, die ich da in der Einleitung miteinander etwas zu dicht vielleicht zusammengebracht habe. Die eine Erfahrung ist das Zerfallen politischer Öffentlichkeiten in den 70er Jahren. Und die andere Erfahrung ist sozusagen dann eine Ausweitung, die Thematisierung der Sprache eigentlich im Anfang des 20. Jahrhunderts. Das heißt, ich habe sozusagen eine relativ begrenzte historische Erfahrung bezogen auf ein Geschehen in der Philosophiegeschichte. Ich weiß nicht, ob ich die Einleitung heute noch genau so anfangen würde. Ich glaube, das würde ich nicht unbedingt wieder so machen. Und zwar deshalb, weil ich, als ich die Einleitung geschrieben hatte, im Kopf hatte, die Vorstellung von politischen Öffentlichkeiten im Sinne von Habermas. Und als ich dann mich stärker in den Kontext des Buches begeben habe, na gut, die Einleitung habe ich hinterher geschrieben. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass der eigentliche Kern des Buches dann woanders liegt. Der Ausdruck Sprachkrise selbst ist ein Ausdruck aus der Literaturwissenschaft Und der wird hauptsächlich, ich weiß nicht, ob jetzt noch in der Literaturwissenschaft, weil ich ein bisschen ab bin von der Literaturwissenschaft, benutzt, um eine Zeit oder eine Folge von Ereignissen in der Literaturgeschichte Anfang des 20. Jahrhunderts zu bezeichnen. Und das paradigmatische Dokument dafür ist der Chandisbrief von Hoffmannsthal. Und gut, das war, ist also sozusagen, die beiden Sachen habe ich da aufeinander bezogen. Du hast jetzt noch was gefragt, nämlich was das heißt, das als Geschehen zu verstehen. Vielleicht, weiß ich nicht, sollte ich da jetzt noch was zu sagen oder willst du noch was fragen?
Also interessant wäre vielleicht tatsächlich, weil du ja auch in den, ich glaube schon während der Schulzeit politisch sehr engagiert gewesen bist, wie du, wie die Beobachtung, dass politische Öffentlichkeiten zerfallen, dazu geführt hat, dass du dich tatsächlich auch mit Sprachphilosophie dann auseinandergesetzt hast. Gibt es da einen Zusammenhang?
Also ich glaube, dass es bei Dingen, die man länger macht, und so eine Dissertation kann ein längeres Projekt sein, sind es fast immer sehr viele Motive, die zusammenkommen. Und in diesem Fall waren es verschiedene. Einmal tatsächlich diese Erfahrung, das zu beobachten. Also das zu beobachten, wie politische Öffentlichkeiten sozusagen nicht zerschlagen werden oder so, sondern wie sie zerbröseln. Also wie man das Gefühl hat, man spricht nicht mehr dieselbe Sprache. Und das fand ich immer einen sehr rätselhaften Vorgang. Und mich hat eigentlich da mehr sozusagen die Erscheinungsform interessiert als irgendwelche weiteren politischen Ursachen oder so. Und das ist das eine Motiv gewesen. Das andere ist aber einfach, glaube ich, eine philosophiegeschichtliche oder geistesgeschichtliche Tatsache, dass eben die Bedeutung der Sprache zu dieser Zeit schon eben sehr stark in der Philosophie eine Rolle hervorgehoben wurde. Ja. Also das war eben Wittgenstein, Habermas mit seiner sprachpragmatischen oder transzendental pragmatischen Wende oder mit seiner dann war es Tugendhat, dann waren es und auf der anderen Seite eben der Dekonstruktivismus und da vor allem Derrida, ja, und aber auch Foucault. Und das waren die beiden Strömungen, die für mich zu der Zeit sozusagen einfach die vorherrschenden und maßgeblichen Strömungen waren.
Bevor wir das gleich noch vertiefen, nochmal, um auf die Sprachkrise zurückzukommen. Auf der einen Seite sagst du, der Sprache wird oder ist wahrscheinlich auch festzustellen, dass der Sprache immer größere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Auf der anderen Seite lässt das Interesse am Sprechen nach und möglicherweise eben auch am politischen Sprechen. Und das Vertrauen eben auf die hilfreiche Macht des vernünftigen Gesprächs geht verloren. Und die Versammlungen gehen zu Ende, sagst du hier in der Einleitung. Diejenigen, die noch an die Kraft des Gesprächs glauben, sprechen weiter. Im Saal breitet sich Unruhe aus. Schon zum Gehen gewandt hört man denjenigen zu, die auf der Bühne, die für das Gespräch bereitgestellt war, nun sein Ende feiern wollen. Dann leert sich der Saal. Kein Fest wird stattfinden.
Das heißt, ja, das war tatsächlich sozusagen die Situation Ende der 70er Jahre, die da eine Rolle spielt und die ich einfach als Einleitung genommen habe. Und da spielte eine sehr große Rolle, dass eigentlich mit dem Auftauchen des Neostrukturalismus, also der Derrida-Theorien, die sprechenden Formen Also die an einem bestimmten Modell von Theorie orientierten Formen von Öffentlichkeit aufgegeben worden sind. Da ist in meinem Texten Bedauern drüber, wo ich heute nicht mehr sicher wäre. Also da glaube ich nicht, dass ich das in dem Sinne noch habe. Das traf eben zusammen tatsächlich, dass man nicht mehr den Versuch machte, sich auf eine Theorie zu einigen oder auf ein Weltbild zu einigen oder sowas. Und diese besondere Erfahrung spielte eine Rolle und die hat für mich, die war eigentlich bei dem Buch nicht das, was ich dann bearbeitet habe, sondern ich habe diese Erfahrung als einen Anhaltspunkt genommen, um umfassenderen Vorgang zu verstehen, nämlich den Vorgang der Thematisierung der Sprache in der Philosophie Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, das von daher würde ich sagen, ich würde die Einleitung jetzt nicht mehr so schreiben, aber viele Teile von dem Buch so lassen, weil das kommt da zwar auch immer noch relativ beschreibend raus, aber ich finde das ideal, wenn es in wertenden Ausdrücken oder in irgendeinem begleitenden Gefühl da drin ist, nicht mehr unbedingt als wirklich ein Ideal. Also.
Und wodurch zeichnet sich denn die Wende zur Sprache aus? Du hast ja auch Vorüberlegungen zu einer Geschichte der Wende der Sprache. Und da sind immer sehr interessante Fragen, zum Beispiel auf die, ist es, dass es auch immer möglich ist, dass wir fragen, verhält es sich wirklich so, wie wir glauben? Und während wir irgendeine Situation, etwa einen Streit zwischen zwei Personen oder ein politisches Geschehen erleben? Und du beziehst dich da auf, in der Philosophie auf eben zwei einander entgegengesetzte Positionen, wie man sich dann eben zur Geschichte der Philosophie verhalten sollte. Hast du dich da für irgendeine Position dann entschieden?
Also, das finde ich eine sehr schwere Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es da aufgelöst habe. Ich glaube immer noch, dass es, man kann sozusagen Philosophie treiben. Und ich glaube auch, dass das berechtigt ist und dass man in der Philosophie sowieso nahezu alles machen kann und auch machen können sollte. Die Grenzen sind aber auch wichtig. Man kann philosophieren sozusagen allein aus der Perspektive der ersten Person und ohne sich zu fragen, in welcher Geschichte man steht. Das halte ich für eine berechtigte Position und ich glaube, das ist sozusagen auch immer der Ausgangspunkt und vielleicht auch der Zielpunkt vom Philosophieren. Es gehört auch zum, glaube ich, verantwortungsvollen Sprechen, dass man weiß, was man tut, wenn man etwas sagt. Und damit ist eigentlich immer die historische Situation mit drin. Und das, was ich da gemacht habe, ist andersrum. Ich habe eigentlich gesagt, es gibt zwei entgegengesetzte Positionen, nämlich den Neostrukturalismus und die sprachanalytische Philosophie. Die eine Position gibt sozusagen die Philosophie auf und entscheidend schien mir da und würde ich bis heute sagen, spielt auch da eine Rolle bei meiner Kritik daran, ist die Aufgabe des Wahrheitsbegriffs an einer bestimmten Stelle. Und auf der anderen Seite eben die analytische, die sprachanalytische Philosophie. Das war damals für mich die sprachanalytische Philosophie von Tugendhat in dem schönen Buch Vorlesung zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie, die ja eine systematische, sozusagen ontologische Theorie ist. Und Idee, diese Situation, für mich war das sozusagen mehr eine Situation als eine Entscheidungsfrage, welche Theorie halte ich für richtig. Meine Frage war, wie ist es zu dieser Situation in der Philosophie gekommen, dass auf diese verschiedene Arten gesprochen wird und dann auch, was sind die Begründungen dafür? Und da habe ich gefragt, um diese Situation zu verstehen, in der wir sind, ist es wichtig zu verstehen, wie es dazu gekommen ist, dass die Sprache sowohl in der einen, also der skeptischen, dekonstruktivistischen, als auch in der anderen, der sprachanalytischen Version, in der Philosophie eine so große Rolle zu spielen begonnen hat. Da drin, dass das für mich so eine Rolle gespielt hat, liegt natürlich, dass ich vorher mich mit anderen Philosophien beschäftigt habe, wo das nicht selbstverständlich war. Das ist der Hegelianismus, das ist Marx, das ist vielleicht noch Heidegger, obwohl ich nicht so mich, also Heidegger hat für mich nicht so eine Rolle gespielt, aber das war eigentlich der deutsche Idealismus, dann mit der Wendung zu Marx. Und alle diese Philosophien sind, wenn man sozusagen dann von der Sprachphilosophie herkommt, in den Begriffen rätselhaft. Ja? Also man versteht nicht mehr, warum man in diesen Problemen mal stecken konnte. Und dann war das für mich eben interessant zu sehen, wie kommt das, dass man heute, wenn man Philosophie macht, von der Sprache ausgeht und in diesen beiden verschiedenen Formen. Und da habe ich gesagt, man muss sozusagen eine Geschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist, und diese Geschichte nicht als eine Geschichte historischen Zufalls, sondern als eine Geschichte von Einsichten, also eine Erkenntnisgeschichte. Und innerhalb dieser Erkenntnisgeschichte dann unterscheiden, wo sich die Positionen voneinander ablösen, welcher man folgen kann, aber auch welche reale Erfahrung darin ist, welche historische oder erkenntnismäßige Erfahrung.
Und um da wieder vielleicht den Bezug zur Tugendhat herzustellen, der ja tatsächlich auch ein sehr wichtiger Ausgangspunkt ist dann auch für diese Arbeit. Tugendhat unterscheidet, sagst du, in der Geschichte der Philosophie dann eben drei Stadien und orientiert sich an dem Gesichtspunkt, welche Theorie der Sprache den verschiedenen philosophischen Auffassungen dann eben zugrunde lag. Und die Geschichte der Auffassung lässt sich, also der Sprache hin zur Wende, zur Sprache lässt sich dann in zwei Schritten darstellen. Und die erste Theorie der Sprache war eben am Begriff des Gegenstandes orientiert und die zweite erweiterte diesen durch den des Bewusstseins. Und die Vorstellungstheorie der Sprache, von der die Wende zur Sprache sich kritisch abhebt, stellt also dann eine Verbindung von Gegenstandstheorie der Sprache und Bewusstseinsphilosophie dar. Und in der Vorstellungstheorie der Sprache, wie wird denn da die Vorstellung auch von dem Bewusstsein verändert, dadurch, dass sich möglicherweise das, was wir unter Vorstellung verstehen, sich dann verändert durch die Wende zur Sprache?
Das ist sozusagen meine Ausgangsfrage gewesen. Die ist gewesen, was ist da eigentlich passiert? Warum kommt man warum wird die Bewusstseinsphilosophie aufgegeben? Und ich bin davon ausgegangen, dass es vernünftig ist, sie aufzugeben, also dass es richtig war, die aufzugeben. Wenn man jetzt fragt, was passiert, wenn sie aufgegeben wird, dann ist das, dass ein bestimmter sozusagen strategisch wichtige Begriffe beim Philosophieren ihren Sinn verlieren. Dass die nicht mehr sozusagen einheitlich klassifizieren können. Und da ist einer der zentralen Begriffe der Vorstellung. Der Begriff der Vorstellung, den kann man sozusagen, einmal kann man den alltagssprachlich verwenden und da ist er ganz harmlos. Ja, wenn man sagt, ich stelle mir vor, dass ich heute Abend da und da hingehe oder ich kann mir das nicht vorstellen oder so, dann ist er im Grunde, dann ist es kein philosophischer Begriff, sondern man kann sagen, ich kann es mir nicht denken oder ich kann mir keine bildliche Vorstellung davon machen. In der philosophischen Version hängt er, so wie er eine Rolle gespielt hat, in der Bewusstseinsphilosophie unmittelbar zusammen mit einer Theorie darüber, wie sprachliche Zeichen mit Denken und mit der Welt verbunden sind. Und da ist, also das ist jetzt sozusagen auch der Moment. Das ist das Narrativ, was Tugendhat da gibt. Ja? Er hat an der Stelle ein Narrativ, nämlich darüber, was passiert ist, bis es zu ihm, zu seiner Philosophie gekommen ist. Und das Narrativ ist auch ein bisschen merkwürdig, eins in drei Schritten. Man wundert sich da immer so ein bisschen, aber zu dem Narrativ gehört dann eben diese systematische Position und die systematische Position besagt die Theorie, dass die Sprache aus Zeichen besteht, wobei die Laute Zeichen für Vorstellungen von Gegenständen sind, ist eine falsche Theorie. Und wenn ich annehme, dass die Sprache sprachlichen Äußerungen aus Lauten bestehen, die Zeichen für Gegenstände sind. Zeichen für Vorstellungen von Gegenständen sind. Da gibt es ja diesen Unterschied zwischen Zeichen für Gegenstände und Zeichen für Vorstellungen von Gegenständen. Aber ich gehe mal nur auf die Vorstellungstheorie ein. Dann ist das, was sozusagen unseren Weltbezug ursprünglich ausmacht, sind diese Vorstellungen von Gegenständen. Das lässt sich dann halten, wenn ich annehme, dass zwischen dem Laut und der Vorstellung immer dieselbe Form der Verknüpfung ist. Diese Naivität sozusagen wird aufgegeben zwischen 1890 und 1920. Ja, in sehr verschiedenen Formen und an verschiedenen Stellen. Und das ist eigentlich mein Ausgangspunkt gewesen. Und wenn man sich fragt, was passiert da, dann ist das, das war sozusagen meine Ausgangshypothese, dass der Begriff der Vorstellung da seine Metaphorizität zeigt. Also, dass man sieht, dass der Begriff des anschaulichen Vorstellens, der da eine Rolle irgendwie spielt, plötzlich nicht mehr haltbar ist. Ja, man merkt, dass der Begriff sozusagen viel weiter hat funktionieren müssen, als er tatsächlich funktionieren kann. Und das war meine Ausgangsfrage, wie das gekommen ist, dass er auffällig geworden ist.
Und in welcher Weise spielt dann die Verbildlichung eine Rolle, zum Beispiel innerhalb der Vorstellungstheorie, dass aufgrund der Wende zur Sprache es dann zum Beispiel zu einer Verbildlichung gekommen ist oder auch zu Systemen der bildlichen Darstellung? Hängt das dann zusammen, weil man sich anders auf Gegenstände bezieht und dadurch auch ein anderer Bildbegriff notwendig wird?
Ah, den Bildbegriff habe ich selber ja gar nicht in dem Sinne eingeführt, sondern mein Punkt war eigentlich, Philosophen reden darüber, was Sprechen bedeutet, und haben Theorien darüber. Und innerhalb dieser Theorien werden bestimmte Dinge nicht mehr denkbar oder nicht mehr überzeugend. Und gleichzeitig, und jetzt kommt sozusagen eine historische Fragestellung rein, gleichzeitig verändern sich die fundamentalen Praktiken im Aufzeichnen sowohl von gesprochener Sprache als auch im Abbilden von Gegenständen. Und mein erstes Buch ist sozusagen analysiert, welche Rolle spielt es für die Veränderung des Nachdenkens über Sprache, dass die Praktiken bildlicher Darstellung von Gegenständen sich verändern. Und die Hypothese war eben, das hat irgendwie Einfluss auf den Vorstellungsbegriff. Aber nicht so, dass sozusagen am Bildbegriff sich was ändert direkt, sondern da bin ich einfach davon ausgegangen, ja, man bildet Dinge anders ab. Oder ich bin sozusagen noch weniger klar in der Hypothese gewesen und habe einfach gesagt, es gibt Dinge, es gibt Ereignisse, die mir irgendwie miteinander kommunizieren zu scheinen. Wenn der Husserl das Vergehen von Zeit, die Erfahrung des Vergehens von Zeit beschreibt, dann benutzt er dazu Ausdrucksweisen, wenn er es an visuellen Beispielen beschreibt, die er ohne Aufzeichnungstechniken wie Fotografie und Film gar nicht hätte benutzen können. Ja. Aber zuerst waren es sozusagen einfach viele Eindrücke, die da zusammenkamen, wo ich gedacht habe, das hängt irgendwie zusammen. Das war zum Beispiel bei dem Chandis-Brief von Hofmannsthal, der da so eine große Rolle eben für die Sprachkrise gespielt hat, dass es bestimmte Beschreibungsformen von visuellen Eindrücken gab, die ich sehr nah am Film fand. Und das ist natürlich schon ein relativ gewagter Schluss, schien er mir auf der Hand zu liegen, zwischen Hofmannsthal und der Wende zur Sprache im philosophischen Bereich. Aber das war eben das, wo ich dann gesagt habe, ist das eine echte Spur oder ist das eine Assoziation? Also gibt es da einen wirklichen Zusammenhang oder ist das nur assoziativ? Und ich würde sagen, es gibt an bestimmten Stellen wirklichen Zusammenhang, sodass man in der Rede über die Bedeutung von Medien für die Philosophie oder die Geisteswissenschaften da unterscheiden kann zwischen sozusagen Schein und echten Zusammenhängen. Das Mittel, das zu unterscheiden, ist eine Analyse, wenn ich sage, in der Philosophie werden Ausdrücke verwendet, sprachliche Ausdrücke, die für den Aufbau der philosophischen Theorien wichtig sind und deren Verwendung nicht denkbar ist ohne bestimmte Aufzeichnungstechniken. Das ist bei Husserl zum Beispiel der Ausdruck momentan Anschauung. Ja. Mhm. Und das sind bestimmte Unterscheidungen.
Auf die können wir ja gleich eingehen und machen eben tatsächlich eine kurze Musikpause. Und wir sprechen gerade hier über Sprachkrise und Verbildlichung. Im Studio ist Werner Konitzer. Dann bis gleich.
About you, I don't know what to do about you. I learned a lot of rules from the Bible, baby, but I wonder, wonder what I should do. I wonder, wonder what I should do. I don't know why I'm staying with you. If everything they're saying is true, I heard about you lying to your mama, baby, and I wonder, wonder what I should do. I wonder, wonder what I should do. Words don't hardly even matter when nothing seems to satisfy you. Always my wandering mind takes me right down to the bottom of the basement.
Ja, da sind wir wieder in der Axiom-Sendung heute und im Studio ist Werner Konitzer. Ja, wir wollten jetzt weitersprechen über das Buch Sprachkrise und Verbildlichung und dabei eben auch auf den Film eingehen, und zwar die Verbildlichung im Film. Jetzt muss ich gerade wieder das Kapitel suchen. Da, Verbildlichung von Zeitmomenten und dann Bildbewusstsein und Bildverhalten. Vielleicht steigen wir erstmal da ein. Bildbewusstsein und Bildverhalten. Und zwar fragst du da, was ist ein Bild, was ist eine Fotografie und was ist ein Film? Und diese Medien scheinen ja nicht nur einfach so sich um Gegenzustände, weil sie zu handeln, weil sie technisch sind, sondern weil sie eben auch einen bestimmten Gebrauch als Abbildungsverfahren weil sie einen Zusammenhang zwischen der Einführung und dem Gebrauch dieser Abbildungsverfahren und den Veränderungen der philosophischen Sprache vermuten lassen. Und wie hast du also hier diese Frage nach dem Bildbewusstsein und Bildverhalten auf diese zuvor entwickelten sprachphilosophischen, analytischen Themen dann bezogen. Also der Übergang ist wahrscheinlich dann über Husserl auch zu sehen, aber auch über Stumpfs Lehre von den Raumvorstellungen und den Zeitvorstellungen. Und vielleicht, um noch mal ganz kurz zuvor auf Husserl und Stumpf einzugehen, dass bei Husserl und Stumpf durch die tradierte Sprache, dass er die durch die tradierte Sprache über die Sprache nahegelegte Aufteilung des Bewusstseins in Vorstellungen nicht als die eigentliche oder ursprüngliche ansieht. Für Stumpf, wie bei Stumpf, ist auch für Husserl das Sehen von Gegenständen im Raum erst ein Ereignis einer geregelten Abfolge eines Anschauungsverlaufs. Und das ist nicht von vornherein gegeben. Soll ich noch weiterlesen?
Ich kann auch noch was dazu sagen. Vielleicht zu dem, was mich da beschäftigt hat. Das war eigentlich... Ich meine, warum soll es so einen Zusammenhang geben? Da redet ein Philosoph in einer bestimmten Terminologie darüber, wie er sieht. Und für Husserl ist ja tatsächlich, sind diese unglaublich tollen, langen Beschreibungen von Vorgängen des Etwassehens so faszinierend. Ja, und es ist auch faszinierend, dass es sich um Beschreibung handelt. Also, dass es nicht um Theorien geht, wie das zustande kommt, sondern tatsächlich um Beschreibung aus einer bestimmten Perspektive. Und wenn man sich klar macht, dass der Husserl einfach da sitzt und schreibt und überlegt, 15 Stunden am Tag, ja, konnte Steno und hat deshalb wahnsinnig viel geschrieben, und beschreibt, jetzt kommt die schwankende Kuh auf mich zu. Ja, sagt er zum Beispiel. wie sehe ich den vorherigen Schritt der Kuh jetzt? solche Beschreibungen spielen eine große Rolle. Und meine Überlegung war eigentlich, ja, es gibt irgendwas in diesen Beschreibungen, wo ich das Gefühl habe, das hat was mit Film zu tun. Und die zweite Frage ist, warum sollte es? Was gibt es überhaupt? Muss da überhaupt ein Zusammenhang bestehen? Das ist ja absurd. Irgendjemand anders fotografiert und Husserl schreibt. Die beiden haben miteinander nicht unbedingt viel zu tun. Ja, und dann ist die Frage, warum oder wie kann dieser Zusammenhang überhaupt beschaffen sein? Und das, was ich ausgeschlossen habe oder für nicht so, wäre, dass es irgendwie, so sagen wir mal, das Auftauchen von Medien bewirkt bei Husserl so eine Auffassung. Das bringt nichts. Aber es gab dann einen Punkt, wo mir ein Zusammenhang klar geworden ist. Und das war, als ich glaube, das war so eine dreibändige Anthologie von Wolfgang Kemp, heißt der, glaube ich, gelesen habe, über die Geschichte der Fotografie und den Diskurs über die Fotografie. Und das sind Texte von Fotografen. Und in diesen Texten spielt das Erlebnis des misslungenen Bildes eine sehr große Rolle. Und dieses Erlebnis des misslungenen Bildes ist ein Erlebnis, das Bild zeigt etwas anderes, als ich eigentlich da drauf haben wollte. Das kann nun natürlich verschiedene Ursachen haben. Die Fotografen entwickeln aus diesem Erlebnis des misslungenen Bildes eine Theorie darüber, dass man im Sehen deutet. Ja, also dass man sozusagen was reinsieht, und dieses Deuten auf das werden sie aufmerksam, dadurch, dass sie merken, oh, das Bild zeigt nicht wie das, was ich das Gefühl hatte, dass es zeigt. Ja, das ist praktisch ein Fehler, der einem immer wieder passiert. Man fotografiert einen Bildausschnitt und der Bildausschnitt ist total banal gegenüber dem Gefühl, was man hatte, was er eigentlich zeigen müsste. Wenn man zum Beispiel eine bestimmte Straßenecke fotografiert, die man immer wieder gesehen hat, dann zeigt das Bild nicht diese Straßenecke, weil zu ihr gehört das, was man erwartet, was man als nächstes sieht und die, der Teil, wo man hergekommen ist. Abgesehen von den vielen anderen Gefühlen, die man irgendwie noch damit verbinden kann. Aber und das ist eine Erfahrung, die die beschreiben. Und daraus entwickeln die eine Rede über das Sehen, wo sie unterscheiden zwischen reinem Sehen und einem deutenden Sehen. Und dieses reine Sehen ist kein Begriff, sozusagen kein naturwissenschaftlicher Begriff, das ist das, was wirklich da ist, sondern das ist ein Begriff aus der Innenperspektive. Ich würde den nennen, ein Lernbegriff eines Fotografen. Ja, der ist nur denkbar im Zusammenhang mit dieser Praxis. Ich kann mich nur so korrigieren. Ich kann sozusagen nur lernen, einen bestimmten Ausschnitt, meinetwegen dieses romantischen Studios hier zu sehen, wenn wie es sich in einem späteren Bild zeigt, indem ich lerne, sozusagen meine Erwartungen, mein Wissen, wo ich herkomme und so weiter, aus meinem Blick rauszunehmen. Und dieser Begriff, ja, wenn ich
das
den.
Das lernt jetzt, der Fotograf.
Das lernt der Fotograf. Hm. Ja, das ist so. Und dieses Lernen schlägt sich nieder in verschiedenen theoretischen Begriffen, die die haben, nämlich deutendes Sehen und reines Sehen. Und da gibt es. Das kann man in diesen Aufsätzen gut sehen, wie die darüber nachdenken. Hm. Ja, und das ist. Und genauso kann ich ja jetzt beim Fotografieren sagen, das Foto grenzt aus das Vorhergehende und das Folgende. Ja, auch dieses Lernen findet statt, und zwar je mehr die Fotografie Momentfotografie wird. Und damit bekommt praktisch der Bewusstseinsakt, etwas anzusehen, als ein Ereignis in einer bestimmten Zeit eine Bedeutung. Dass das funktioniert, hängt mit zwei Sachen zusammen. Nämlich, dass die Fotografie sich zusammensetzt aus zwei Operationen. Man kann noch eine dazu nehmen. Aber mir kommt es erstmal auf die beiden ein. Das eine ist, sie macht Bilder. Ja, das heißt, sie macht was, wo wir drauf zeigen können und sagen können, guck mal, das ist Onkel Otto. Solche Bilder kann man auch anders machen als fotografisch. Das zweite ist, dass sie Spuren aufnimmt. Das heißt, sie nimmt Spuren von Licht abdrücken, auf und hält sie fest. Und nur deshalb, weil sie die beiden Sachen verbinden, kann das fotografische Bild für die Fotografen zu einem Kriterium für die Richtigkeit ihrer Erinnerung werden. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt, Anhaltspunkt für diese Rede vom reinen Sehen und vom deutenden Sehen. Ich sage, das Bild zeigt doch was anderes, als ich glaubte, gesehen zu haben. In Wirklichkeit hätte ich da was anderes sehen können müssen. So, und dann daraus kommt sozusagen Rückschluss auf die reine Wahrnehmung. Nicht auf das, was war, sondern auf das, was ich wahrgenommen habe. Da ändert sich die Rede über das Sehen. Ja. Das ist irgendwie, vielleicht ist noch nicht ganz klar geworden, an welcher Stelle das ist. Das habe ich in dem Buch etwa klarer gemacht, aber es ist auch lange her, dass ich es geschrieben habe. Hm. Und diese Veränderung, die Konstruktion einer reinen Wahrnehmung, die da kommunizierbar wird in der Sprache, die spielt in der Veränderung der Beschreibung des Verhältnisses von Anschauung, Vorstellung und Sprache bei Husserl eine Rolle und führt dann so sozusagen in der Phänomenologie zu einer anderen Konzeption von Philosophie. Der Husserl ist deshalb so wichtig, das ist vielleicht noch was, was man ergänzen muss. Er sagt, er ist deshalb so wichtig, weil er sozusagen an der Schwelle zur Sprachphilosophie steht. Der Husserl ist, sagt der Tugend hat auch, würde ich auch sagen, der ist noch Bewusstseinsphilosoph. Aber man merkt, wie die bewusstseinsphilosophischen Kategorien sozusagen zerbröseln, wie das, was beschrieben werden soll, immer schwieriger zu fassen wird. Hm.
Zum Beispiel sagst du hier, dass Husserl erklärt, dass etwas als Bild aufgefasst wird und dass dadurch ein Widerstreit mit der Auffassung als wirklicher Gegenstand zustande kommt. Aber das, warum dieser Widerstreit zustande kommt, das erklärt er nicht.
Ah, das ist jetzt sozusagen, da sind zwei Ebenen, die muss man unterscheiden in dem Buch. Es gibt eine Ebene, wo ich sozusagen aus der ersten Person mit den Philosophen als gleichberechtigte Sprecher kommuniziere, nämlich dann, wenn ich sage, lass uns mal drüber reden, was passiert eigentlich, wenn wir ein Bild machen? Und was passiert dann, wenn wir eine Fotografie machen? Was ist das eigentlich für eine Praxis? Wie kann man die beschreiben in allgemeinen Begriffen? Da nehme ich den Husserl als sozusagen Kollegen aus der ersten Person und nicht als einen, über den ich historisch reflektiere. Und das ist diese Passage. Und da geht es darum, mich zu fragen, was machen wir, wenn wir Bilder machen? Das muss ich erklären, um zu verstehen, wie die Praxis des Bildmachens und des Redens darüber zusammenhängt mit einer Veränderung von Verwendungsweisen, von philosophischen Vokabeln. Mhm. An der Stelle ist es einfach sozusagen die Entwicklung einer eigenen Bildtheorie, weil im Film und in der Fotografie diese beiden Momente, nämlich eine bestimmte Bildform und eine Form des natürlichen Zeichens, diese Form der Spur zusammenkommen, muss ich überlegen, was ist das für eine Praxis, dass die zusammenkommen. Und ein Teil ist zu überlegen, was ist das für eine Art von Bild. Das ist dann wichtig beim Film. Der Bildbegriff bei mir, der ist so weit, das ist vielleicht ganz wichtig gegenüber anderen Theoretikern an der Stelle, der ist so weit, weil ich nicht von Film als Kunst ausgehe. Mhm. Auch nicht von Fotografie als Kunst, sondern für mich ist sozusagen das Medium, also diese technische Form, das Maßgebliche. Und ich versuche, diese technische Form zu erklären. Also eine Beweisfotografie von der Kriminalpolizei ist für mich sozusagen genauso wichtig in der Erklärungsform und fast noch wichtiger, weil eben da dieser Charakter des Kriteriellen, der Spur, des Beweises eine große Rolle spielt. Mhm. Dass die Rede über das eigene, also sehr lange habe ich gebraucht, um zu verstehen, weshalb eigentlich die Rede über unser Seherlebnis sich verändern kann, dadurch, dass wir einfach sozusagen was in der Welt machen. Mhm. Ja? Also der Fotograf, der macht ja nichts an seinem Bewusstsein. Sondern der hat einfach eine Praxis des Zeigens. Wie kann er plötzlich in seiner Wahrnehmung unterscheiden? Ja, es ist und da spielt so eine große Rolle dafür, dass wir dass wir, wenn wir über Erinnerung oder Sehen reden, Kriterien haben. Ja, ich sehe das jetzt als, dafür braucht man ein Kriterium. Naja, das ist vielleicht nicht so klar.
Ja. Ja, es gibt dann eben Möglichkeiten, dass wenn jemand einen Film sieht, dann sieht er dabei nur ein kompliziertes Bild, eine Abfolge von Ereignissen zum Beispiel. Und die Frage ist dann, also wenn das Bild zu betrachten dann eine Wahrnehmungssituation ist, zwar eine wirkliche, dann sagst du, sie unterscheidet sich von der Wahrnehmungssituation im Bilde schon dadurch, dass sie immer zugleich auch eine Handlungssituation ist. Und und die Veränderung des Bildgegenstandes liegt verschiedenen Bildbeschreibungen zugrunde.
Ah ja.
Und da ist die Frage, wie lässt sich dann die Veränderung als dieses Moment der Veränderung als Bewegung eines Gegenstandes beschreiben?
Ah, das ist sozusagen, was ist jetzt ein Film für ein Bild?
Ja.
Ja.
Wenn es bewegt.
Und da bin ich erstmal gar nicht vom Film ausgegangen, sondern ich bin habe das erstmal wieder versucht, von diesem Spur-Dings abzulösen und mir überlegt, was heißt es, das deshalb, weil ich das dann auf Husserls Zeitbewusstsein bezogen habe, was heißt es, dass Zeitliches zum Bild wird? Also im Film ist, sehe ich eine Veränderung. Ja, Veränderung ist da einfach ein technischer, philosophischer Ausdruck. Das, was ich sehe, ist, ich sehe einfach, dass sich etwas verändert, und das ist Grundlage meiner Bildauffassung. Ich kann mir vorstellen, also auch eine Fotografie, die ich in einem sich verändernden Licht anguckt, verändert sich. Aber diese Veränderung ist nicht auch Grundlage meiner Bildauffassung. Die bildet immer den Berliner Fernsehturm ab, und der steht da zu einem bestimmten Zeitpunkt, auch wenn das Licht, was drauf fällt, sich ändert, auch wenn ich was anderes sehe. So, im Film ist aber eine Veränderung Grundlage der Bildauffassung. Also es ist ein Prozess, der in der Zeit abläuft, der selber eine Veränderung darstellt. Und das ist selbst dann, wenn ich mir vorstelle, ich gucke mir einen Film an, der eine Stunde lang einen unbewegten Stuhl in einem weißen Zimmer ohne Veränderung der Beleuchtung zeigt. Ja? Dann ist das, was ich erfahre, das Vergehen der Zeit des Sehens. So, um diese Bilddimension klar zu kriegen, habe ich mir so kleine Zwischenschritte vorgestellt. Ich glaube, das mache ich in dem Buch auch. Weiß es aber nicht mehr genau. Ein Zwischenschritt ist zum Beispiel jemand, der ein Moritatensänger, der immer Bilder hochhält und dann nächstes nimmt. Ja? Um mir klar zu machen, was heißt das, dass ich sozusagen auf Zeitliches durch die Erfahrung von Zeit bildlich Bezug nehme. Ja, das ist die eine Operation im Film.
Ja.
Und alles, was man dann an Theorien darüber entwickeln kann, dass ein Film ein Narrativ hat oder weiß nicht was, das sind dann die zufälligen Formen sozusagen der künstlerischen Anwendung. Aber für das Medium ist einfach charakteristisch, dass es abläuft und dass es vergehende Zeit zeigt. Deshalb fand ich eigentlich von den Filmtheoretikern, die ich gelesen habe, zwei. Also damals, als ich das geschrieben habe, war das, glaube ich, noch nicht erschienen, das von Deleuze, das Buch, der sich aber auch an Bergson orientiert. Und für mich war damals derjenige, der das am überzeugendsten geschildert hat, ein Regisseur, nämlich Tarkowski. Ja, die in dem Buch Die versiegelte Zeit. Der hat das tatsächlich auf den Begriff gebracht, während man bei den alten Theoretikern wie Eisenstein oder sowas nicht findet. Und in der damals für mich noch sozusagen ja, 80er Jahre relevanten französischen Filmtheorie auch nicht. Die kamen von der Linguistik her. Die kommen, wenn, dann kommen die von Bildbedeutung her.
Nicht von der Phänomenologie.
Die kommen nicht von der Phänomenologie her. Mhm. Und bei dem Tarkowski fand ich dieses, dass es sozusagen erlebte Zeit ist, die zum Bild wird. Ja? Mhm. Deshalb sind so Themen wie Langeweile beim Film, das gehört zu dem, was man sieht. Ja, da gehört eine Erfahrung der Langeweile mit zu dem, wo man als Filmmachender darüber nachdenken muss und wo man als Zuschauer auch mit sieht. Man sieht mit seinem Zeitgefühl einen Film. Mhm. Ja, das gehört sozusagen zu dem, was man versteht, wenn man ihn versteht. Ja. Mhm. Und wenn man sich das klar macht, ja, dass da sozusagen jetzt so wie in der Momentananschauung ein Stückchen Bild, nee, ein Stückchen Wirklichkeit rausgeschnitten werden kann und so genommen werden kann, dass ich später mich ein Kriterium habe für die Art, wie ich es gesehen habe. Mhm. Ja? Dass das im Film für ganze Zeitspannen gilt. Dann versteht man, dass das eine enorme Auswirkung haben kann, nicht muss, aber haben kann auf die Art und Weise, wie über die Erfahrung von vergehender Zeit gesprochen wird. Mhm. Ja. Und das eigentlich dann in dem zweiten Teil des Buches, weil der Husserl-Teil bezieht sich sozusagen auf die Erfahrung von vergehender Zeit in der theoretischen Beschreibungsperspektive. Wir haben aber auch eine Erfahrung von vergehender Zeit in dem, was man als praktisches Selbstbewusstsein bezeichnen würde, nämlich eben in unserem Verhältnis zu unserem Erleben. Mhm. Also in der Langeweile, die dann eben für Heidegger so wichtig ist. Wenn man die Autoren, die ich dann genommen habe, um das zu beschreiben, wie sozusagen die Regel der Bildlichkeit und der Spur beim Film zusammenhängen mit der Erfahrung des Vergehens der Zeit, sind Bergson und Maeterlinck. Da geht es dann eben um das praktische Selbstbewusstsein. Maeterlinck ist kein Philosoph, sondern ein Dramenautor, der dieses Vergehen inszeniert hat. Man hatte, das ist so ein Zwischenstück, ja, in der Kultur, dann in der, wo man das Gefühl hat, ein Zwischenstück, nicht ein historisches oder kausales, sondern wo man sieht, aha, da gibt es diese Form, die man in der Philosophie als begrifflich formuliert findet, außerhalb der Medien, der technischen Medien, in einer bestimmten Praxis ausprobiert. Und das sind Stücke, wo er sozusagen das dramatische Sehen verändert hat mit so einem Suspense-Effekt. Also ihm geht es nur um das Vergehen der Zeit. Die waren damals wahnsinnig modern. Ich glaube, jetzt werden sie nur noch ganz selten gespielt. Aber sie waren so modern, weil sie eben eine neue Erfahrung realisierten.
Ja, jetzt sind wir schon eigentlich in der zweiten Stunde dieser Sendung und machen deshalb auch wieder eine kleine Pause. Und zwar spreche ich heute mit Werner Konitzer. Jetzt in der ersten Stunde über das Buch Sprachkrise und Verbildlichung und in der zweiten Stunde jetzt gleich sprechen wir über Medienphilosophie. Bis gleich.